DW Menschen und Märkte.
Die USA erhöhen den Druck auf den Iran und erhalten Zugeständnisse von den Europäern. In London verliert ein Minister wegen einer chinesischen Firma seinen Job. Und in Deutschland können Jobsuchende nicht sicher sein, was mit ihren Daten passiert. Das alles jetzt im Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Andreas Becker. Herzlich willkommen. Ab diesem Donnerstag soll es keine Ausnahmen mehr geben für die Sanktionen, die die USA gegen den Iran verhängt haben. Dann müssen sich auch Länder wie China, Indien, Südkorea oder die Türkei entscheiden. Entweder sie kaufen ihr Öl dann anderswo oder sie riskieren Strafmaßnahmen der USA. Deren Präsident Trump will so Druck machen auf die iranische Regierung, denn die ist abhängig vom Verkauf ihres Öls. Christian Buttgereit.
Düstere Stimmung auf der größten iranischen Messe für Erdölförderung und Petrochemie, die gestern in Teheran begann. Das Ende der Ausnahmegenehmigungen für den Erdölexport in 8 Länder ist ein heftiger Schlag für die iranische Volkswirtschaft. Die Erlöse aus Ölverkäufen machen bisher etwa 40% des iranischen Haushalts aus und sind damit die wichtigste Einnahmequelle. Der Sprecher der iranischen Exportkreditversicherung, Farshid Ahmadi, sagt, das Ende der Ausnahmen werde Iran hart treffen. Es ist absehbar, dass wir nicht mehr wie bisher Öl für 40 Milliarden US-Dollar verkaufen können. Dabei haben wir vor einiger Zeit noch 2,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert. Jetzt sind es ohnehin nur noch 1,5 Millionen. Im schlimmsten Fall wird der Export auf die Hälfte fallen, also 800.000 Fass. Mit anderen Worten, der Experte geht davon aus, dass Iran weiterhin Öl exportieren wird, wenn auch erheblich weniger. Doch wie? Irans Präsident Hassan Rouhani sagte, es werde den USA nicht gelingen, die Exporte auf Null zu drücken. Es gibt verschiedene Wege, Öl zu exportieren. Und wenn die USA einen davon versperren, bleiben andere davon unberührt. Schließlich werden wir unser Öl weiterhin exportieren müssen. Die Frage ist, wohin? Von den 8 Staaten, die bis gestern von den US-Sanktionen ausgenommen waren, hatten 3 bereits auf iranisches Öl verzichtet. Unter den übrigen 5 sind vor allem China und die Türkei nicht gewillt, sich dem US-Diktat zu beugen. In einem Telefongespräch mit US-Präsident Trump appellierte der türkische Staatspräsident Erdogan, den Ölhahn nicht sofort zuzudrehen. Die Türkei hatte im Jahr 2017 noch rund 45% ihres Ölbedarfs aus Iran gedeckt, 2018 aber schon deutlich weniger. Aus türkischen Regierungskreisen heißt es, man versuche bis Juli eine Alternative zu finden. Die Rede ist von einem neuen Handelsmechanismus, möglicherweise über Tauschgeschäfte. Auch Südkorea und Japan waren zuletzt noch in Verhandlungen mit den USA. Irans Außenminister Javad Zarif wirft den USA vor, mit den Sanktionen vor allem auf die iranische Bevölkerung zu zielen, in der Hoffnung, diese würde das Regime stürzen. Die Regierung werde das aber nicht zulassen. Die Sanktionen zu umgehen ist zwar schwierig, aber kein Land der Welt dürfte darin mehr Erfahrung haben als wir, weil wir das in der Vergangenheit bereits tun mussten. Aber wenn wir diese Erfahrung nutzen, wird der Druck durch die Sanktionen die Bevölkerung nicht zu hart treffen. Teile der Bevölkerung sehen das weniger optimistisch. Der 37-jährige Mortessa, der in seinem kleinen Laden unter einer Treppe in Teheran Schlüssel anfertigt, sagt, selbst wenn die Situation unverändert bliebe, wird das Leben schwieriger. Der Dollar wird immer mehr steigen und der wirtschaftliche Druck auf die Menschen zunehmen. Ich denke, dass wir eine schwierige Zukunft vor uns haben. Bereits jetzt liegt die Inflation bei 40%. Der 45-jährige Aria, der in seinem kleinen Laden importierte Tabakwaren, Kaffee und Schokolade verkauft, meint, der Regierung ist es egal, ob die einfachen Leute leiden oder nicht, aber sie sind ja selbst betroffen. Deshalb werden sie sich um einen Kompromiss hinter den Kulissen mit den USA bemühen. Doch nicht nur der Export von Öl droht in Stocken zu geraten, sondern auch die Versorgung der einheimischen Bevölkerung. Die private Nachrichtenagentur Tasmin News meldete gestern früh, dass Benzin ab Mitternacht rationiert werde. 60 Liter solle es pro Monat für den bisherigen Preis von 1.000 Toman geben. Wer mehr benötige, zahle das 2,5-fache. Daraufhin bildeten sich lange Schlangen an den Tankstellen. Kurz darauf widersprach jedoch die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Benzin werde nicht rationalisiert, jedenfalls nicht schon ab heute.
Die USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran und können bei einem anderen energiepolitischen Thema bereits einen Erfolg verbuchen. Denn die Europäer haben den USA zuletzt deutlich mehr Flüssiggas abgekauft als bisher und sollen nach dem Willen der EU-Kommission auch in den nächsten Jahren gute Kunden bleiben. Die Europäer hoffen, so Trump besänftigen zu können. Details werden derzeit auf einer Konferenz von Energiefirmen in Brüssel diskutiert. Von dort Andreas Meyer-Feist.
Es könnte das ganz große Geschäft werden, das Geschäft mit Erdgas in Europa. Weltweit gibt es Erdgas mehr als genug, aber eben nicht vor unserer Haustür.
Wir haben in Europa eine klar rückläufige Gasproduktion. Wir brauchen also mehr Importgas.
Fordert der Chef des österreichischen Energiekonzerns OMV Rainer Steele. Und die Politik will Gasengpässe auf jeden Fall vermeiden.
Dafür gibt es eine europäische Verantwortung,
sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Atom- und Kohlestrom müssen ersetzt werden. Erneuerbare Energien reichen nicht. Noch mehr Erdgas soll die Lücke füllen. Der Verbrauch wird deutlich steigen. Damit rechnet die Bundesregierung. Aber woher nehmen? In Deutschland wird fast kein Gas aus dem Boden geholt. Hier setzt man, wie auch anderswo in Europa, auf Gas aus Russland. Seit 8 Jahren strömt es in einer Pipeline durch die Ostsee. Das Geschäft hat sich bewährt, heißt es in Moskau und Berlin. Deshalb gibt es bald eine zweite Pipeline, Nord Stream 2, fast fertig, aber politisch umstritten. Russland würde noch stärker werden, warnt der grüne EU-Politiker Reinhard Bütikofer. Gasleitungen über Land durch die Ukraine würden dann weniger wichtig.
Russland könnte dann die Ukraine massiv unter Druck setzen.
Was die EU vermeiden müsse, um die Ukraine zu schützen. Also keine zweite Pipeline, was auch die Amerikaner gerne sehen würden. Auch die USA wollen mitverdienen, wenn in Europa bald noch viel mehr Gas gebraucht wird. Zumal es in den USA gigantische Überschüsse gibt, dank Fracking. Die industrielle Förderung von Schiefergas hat die USA zum größten Erdgasproduzenten der Welt gemacht. Was aber nichts nützt, wenn es nicht verkauft werden kann. Wofür Donald Trump aber sorgen will, zusammen mit der US-Gaswirtschaft und dem Kongress. Problem: Das US-Gas ist in Europa teurer als russisches Gas. Der Schiffstransport über den Atlantik kostet mehr als die Pipeline durch die Ostsee. Weil Donald Trump aber immer wieder gegen Gasgeschäfte mit Russland wettert, will man ihm entgegenkommen und mehr abnehmen als bisher. In der Hoffnung, die Amerikaner zu besänftigen. Nach der Devise, Streit gibt es immer.
Aber Partner, glaube ich, in Amerika und Europa sind wir,
versicherte vor einigen Wochen Luxemburgs Außenminister Asselborn, während sich sein deutscher Kollege Maas die andere Seite anschaut.
Russland wird ein schwieriger Partner bleiben, aber Russland wird auch gebraucht.
Europa mittendrin, in der Hoffnung, am Ende als lachender Dritter dazustehen. Der Gasbedarf steigt, aber auch das Überangebot dürfte nicht weniger werden. Auch wenn sich die Stimmung gegen eine zweite russische Pipeline nach Europa dreht, eine stille Hoffnung in Brüssel bleibt trotzdem, dass sich die Europäer am Ende das günstigste Angebot aussuchen.
Aus Brüssel war das Andreas Meyer-Feist. Können die Europäer dem chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei vertrauen? Und sollte dem Unternehmen erlaubt werden, sich am Aufbau der Infrastruktur für die nächste Mobilfunkgeneration zu beteiligen? Diese Fragen werden seit Monaten diskutiert. Wir haben hier mehrfach darüber berichtet. Die Briten zumindest haben in der Sache jetzt eine Entscheidung getroffen. Ja, Huawei kann sich beteiligen, allerdings nicht an besonders sensiblen Netzbereichen. Die Regierung wollte diese Entscheidung aber noch ein bisschen geheim halten. Weil sie aber umgehend an die Medien durchgestoßen wurde, hat Premierministerin May nun einen Minister gefeuert. Jens-Peter Marquardt aus London.
Gavin Williamson war nur 1,5 Jahre Verteidigungsminister. Premierministerin May hatte ihn im November 2017 zum Nachfolger von Michael Fallon gemacht, der über sein Verhalten gegenüber Frauen gestolpert war. Williamson stolperte jetzt über eine andere Affäre. Der Daily Telegraph hatte vor einer Woche Einzelheiten aus einer Sitzung des geheimtagenden Nationalen Sicherheitsrats berichtet. Darunter die Entscheidung, dass der chinesische Mobilfunkanbieter Huawei sich grundsätzlich am Ausbau des britischen 5G-Netzes beteiligen könne, wenn auch nicht am sicherheitsrelevanten Kern des Netzes. Die Zeitung hatte berichtet, wie zerstritten sich das Kabinett bei dieser Entscheidung gezeigt hatte. Auch die US-Regierung hatte gegen die Beteiligung der Chinesen am Ausbau des britischen Netzes protestiert und Konsequenzen für die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste angedroht. Williamson hatte bestritten, dass er die Quelle für die Indiskretion gewesen sei.
I never have leaked anything from the National Security Council, nor would I ever leak anything from the National Security Council.
Ich habe niemals etwas aus dem Nationalen Sicherheitsrat nach außen getragen, noch würde ich das jemals tun, so Williamson am Dienstag gegenüber der BBC. Doch nach einer internen Untersuchung der Affäre warf die Premierministerin ihm jetzt Fehlverhalten vor und erklärte, sie habe das Vertrauen in Williamson verloren. Es gebe erdrückende Beweise dafür, dass er die Quelle für den Zeitungsbericht gewesen sei, so May in ihrem Entlassungsschreiben an Williamson. Zuvor hatte er sich geweigert, freiwillig zurückzutreten, weil dies, so Williamson in seinem Brief an May, als Geständnis gewertet würde. Also musste May den Minister regelrecht feuern, was in ihrer Partei nicht gerade begeistert aufgenommen wurde. Der konservative Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Unterhaus, Julian Lewis, kritisierte den Rauswurf.
It's a loss.
Das ist ein Verlust. Ich denke zum Beispiel daran, wie Gavin erfolgreich gegen die Kürzung der Verteidigungsausgaben gekämpft hat. Am Ende hatte er sogar mehr in seinem Etat. Er war gut für die Verteidigung.
He has been good for defense.
Gleichzeitig wandte sich der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses scharf gegen eine Beteiligung Huaweis am Ausbau des britischen Mobilfunknetzes. Wenn Gavin wirklich die Quelle gewesen sein sollte, dann wohl deswegen, weil er genauso wie ich besorgt ist über die wahnsinnige Vorstellung, die nächste Generation unseres Mobilfunknetzes von einem Unternehmen bauen zu lassen, das von den chinesischen Kommunisten kontrolliert wird.
Absolutely insane.
Williamson hatte wegen seiner schroffen Art viele Gegner im Regierungsapparat. Seine politischen Freunde streuen die Version, dass er einer Verschwörung dieser Gegner zum Opfer gefallen ist. Neue Verteidigungsministerin ist jetzt die bisherige Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt, die erste Frau in diesem Ressort. Und erstmals seit langer Zeit jemand, der selber gedient hat in der Royal Navy, zuletzt als Unterleutnant. Sie ist die Tochter eines Fallschirmjägers. Allerdings könnte Mordaunt die komplizierte Brexit-Arithmetik im Kabinett durcheinanderbringen. Williamson stand schon in seiner früheren Funktion als Fraktionsgeschäftsführer loyal zur Premierministerin, während Mordaunt zum Lager der harten Brexiteers gehört, die lieber ohne Abkommen die EU verlassen würden, als mit dem zwischen London und Brüssel ausgehandelten Vertrag.
So ist das derzeit in Großbritannien. Auch ein Thema wie Huawei hängt am Ende mit dem alles überschattenden Brexit zusammen. Jens-Peter Marquardt berichtete aus London. Zum Schluss wird's kriminell. Die Bundesagentur für Arbeit, das frühere Arbeitsamt, soll Arbeitslosen dabei helfen, einen Job zu finden. Die Agentur hat auch eine Online-Jobbörse. Firmen posten hier offene Stellen, Suchende können sich direkt bewerben. Recherchen des SWR zeigen nun, dass die Jobbörse in großem Stil von Kriminellen missbraucht wurde. Nick Schader berichtet.
Die Datenhändler sind sehr aktiv. Fast jeden Tag stellen sie tausende neue Jobangebote auf die Seite der Bundesagentur für Arbeit. Die Anzeigen klingen wie ganz normale Stellenangebote. Es gibt sie für viele Branchen und für fast jede Stadt in Deutschland. Wer sich bewerben möchte, wird aufgefordert, seinen Lebenslauf und Zeugnisse per E-Mail zu verschicken. Hinter den verdächtigen Anzeigen stecken 5 Firmen aus Berlin, die alle von einem Mann gesteuert werden. Und der verkauft diese Bewerberdaten weiter, wie die SWR-Recherchen zeigen. Auch die Bewerbungsunterlagen der 23-jährigen Sira Rothermel aus Mannheim wurden weiterverkauft.
Es ist furchtbar. Ich meine, da stehen ja nicht nur meine Zeugnisnoten und generell meine Noten drin, da stehen ja auch meine persönlichen Daten wie meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer drin. Dann halt zu wissen, okay, es können wildfremde Leute meine Daten haben und mit denen machen, was sie wollen, ist schockierend und natürlich auch ein bisschen angsteinflößend.
Die SWR-Reporter haben sich als Unternehmer getarnt an den Datenhändler gewandt. Am Telefon prahlt er ziemlich offen. Jeden Monat sammle er zwischen 3.000 und 5.000 Bewerber. Auf diese Daten könne man zugreifen für rund 3 Euro pro Datensatz oder auch als Bewerber-Flatrate. Schon wenige Tage später erhalten die Reporter zahlreiche Mails mit vollständigen Bewerbungsmappen samt Lebensläufen und Zeugnissen. Der Arbeitsmarktexperte der Hochschule Koblenz, Professor Stefan Sell, ist schockiert.
In dieser Größenordnung ist das tatsächlich eine neue Dimension. Hier legen wir tatsächlich einen Skandal offen in einer Größenordnung, den man sich bisher so nicht hat vorstellen können.
Die Bundesagentur für Arbeit teilt schriftlich mit, dass ihr nicht bekannt sei, dass ihre Plattform von Datenhändlern missbraucht werde. Bei der großen Anzahl von Stellenanzeigen könne es in Einzelfällen aber vorkommen, dass unseriöse Anzeigen geschaltet werden. Einzelfälle? Die Datenhändler stellen jeden Tag mehr als 2000 vermeintliche Stellenangebote in die Jobbörse.
Man hätte hier hingucken müssen, gerade angesichts der im zweistelligen Tausenderbereich auftretenden Jobangebote. Da hätte jeder sagen müssen, was stimmt da nicht.
Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, nennt den Datenhandel kriminell und fordert strafrechtliche Konsequenzen.
Wenn die Daten dann auch noch weiterverkauft werden, und zwar ohne, dass die Bewerber davon auch nur die geringste Ahnung haben, ohne dass sie gefragt wurden, das macht das Ganze kriminell. Das führt also dann dazu, dass wir nicht mehr von Bußgeldern reden, die in dem Fall bis zu 20 Millionen reichen können, sondern dass wir von Straftaten reden.
Der Datenschutzbeauftragte will den Fall jetzt genau untersuchen lassen. Und Bundestagsabgeordnete der Linken wollen den Datenskandal auch politisch aufarbeiten. Denn sie hatten schon länger den Verdacht, dass die Jobbörse auch von Datenhändlern missbraucht wird. Aus dem Verdacht ist jetzt Gewissheit geworden.
Nick Schadler berichtete über den Datenmissbrauch bei der Jobbörse. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Jürgen Kuhn, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.